Hey, bevor diese Folge jetzt anfängt, ein kurzer Disclaimer. Wir haben die Folge gestern Abend am Montag aufgenommen und leider hat meine Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht und es gibt leichte Versätze im Podcast. Ich habe versucht, das so gut wie möglich auszugleichen und zu schneiden und ich glaube, es ist ganz okay geworden, aber eben nicht perfekt. Trotzdem empfehle ich euch, diese Folge zu hören, weil sie ist sehr, sehr gut geworden. Ich habe mit Taxi viel darüber geredet, wie das Rennenfahren aktuell ist und wie er sich dabei fühlt und mir hat es unfassbar Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Und den Spaß wünsche ich euch jetzt auch beim Hören.
Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats und Cold Brews. Und ich glaube, dass ich diese Woche gar nicht so richtig viel zu erzählen habe. Mein Gegenüber, Taxi, hat, glaube ich, viel, viel mehr Spannendes zu erzählen. Hey, es ist cool, dass du es geschafft hast und wir uns jetzt anständig über deine vergangenen paar Wochen unterhalten können. Wie geht's dir?
Ja, genau. Ich bin frisch eingetroffen aus Polen über Umwege durch Italien und habe die letzten drei Wochen tatsächlich einiges erlebt. War jetzt für meine ersten beiden Rennen unterwegs und freue mich jetzt natürlich wieder zu Hause zu sein, aber auch darüber, dass wir die Chance haben, heute Abend, wo sich die Situation im Hause gelegt haben und die Belegschaft so langsam schläft, ja, mal ein paar Worte über die letzten Wochen quatschen können.
Wie lange warst du jetzt unterwegs?
Es waren 19 oder 20 Tage am Stück.
Boah, genau. Das ist schon eine Ecke, oder?
Ja, wir haben es versucht, so gering wie möglich zu halten für den ersten Rennblock. Es waren eben zwei Rennwochenenden aufeinander. Hm. Und ich bin dann direkt am vergangenen Samstag schon nach Hause geflogen, dass ich eben so zeitnah wie möglich nach unserem Rennen, was am vergangenen Freitag in Polen stattgefunden hatte, nach Hause komme und habe im Finale eben vor dem Rennen noch versucht, Biketime mitzunehmen, weil das eben diesen Winter durch die ganzen unseren treuen Zuhörern bekannten Umstände so ein bisschen ausgeblieben ist. Und ich einfach wusste, okay, ich kann in dieser Woche vor dem Rennen für mich persönlich das meiste rausholen. Vor allem, wenn ich dann eben mit meinen Teammates, mit Jack und Casper fahren kann. Und so haben wir es dann so abgepasst quasi, dass ich den Anfang der Woche vorm Rennen runtergefahren bin, hatte dann eben noch eine gute Bike-Time mit den Jungs und konnte mir da noch ein bisschen Pace abholen.
Ihr seid ja mit einem relativ großen Setup, relativ großen Team unterwegs und wie macht ihr das denn, wenn du jetzt sagst, du bist runtergefahren, aber du bist dann zurückgeflogen, dementsprechend bist du schon mit dem Team runtergefahren, oder?
Genau, also es ist so gewesen, dass Jack und Casper eben von Übersee direkt nach Italien geflogen sind. Mhm. Die waren schon ein paar Tage vor mir unten. Und dann waren eben deren Mechaniker mit dem ganzen Material schon unten. Und ein weiteres Auto vom Team stand eben noch bei der Firma. Das habe ich dann eingesammelt, bin runtergefahren und bin dann quasi auf den Zug aufgesprungen, wenn man so will, zwischen den Rennen und hatte jetzt das Vorrecht, aus Polen eben nach Hause zu fliegen, dass ich am Samstag direkt ja bei meiner Family sein konnte.
Okay. Wie ist es denn so für dich, wenn du jetzt nach Hause kommst? Ich meine, du warst jetzt lange unterwegs, ist ja wahrscheinlich relativ stressig, auch mit diesen Reisetagen. Dann kommst du von so einer kompletten Anspannung auf neuen Tracks mit einem neuen Rennen irgendwie nach Hause. Wie fühlt sich das für dich dann an?
Ja, es ist tatsächlich, wie wir schon oft gesagt haben, so ein spannender Tanz in zwei völlig unterschiedlichen Welten, die einen auf unterschiedliche Art und Weise herausfordern und manchmal eben auch überfordern. Und in mancherlei Hinsicht ist es tatsächlich so, dass man unterwegs denkt, so, oh, es ist voll entspannt, weil du eben nicht den Workload hast und du kannst plötzlich dich auf so eine Sache wirklich super intensiv konzentrieren, was in dem Fall schnell Radfahren ist. Und auf der anderen Seite ist da aber auch, wie du schon angesprochen hast, dieser ja, Druck, den man sich als Sportler sicherlich in erster Linie selber macht. Okay, man möchte so dieses absolut Beste aus sich rauskitzeln, gerade bei einer neuen Location. Man weiß noch nicht so richtig, was einen erwartet. Es sind so viele Ungewissheiten irgendwo da, was super spannend und cool ist, aber eben auch herausfordernd für den Kopf. Und das ist so mega intensiv und auch mental irgendwie erschöpfend. Und davon kommt man dann wieder hier nach Hause ins Familienleben, was so ein sicherer Hafen irgendwo ist, der sicherlich mit ja, 4 kleinen Kindern anstrengend ist und einen hohen Workload hat. Aber das ist dann eben ja was völlig anderes als dieses, okay, ich will und muss jetzt diese Bestleistung abrufen, alles aus jeder Kurve rauskitzeln, sich über jeden Stein und jede Wurzel Gedanken machen und alles nochmal umdrehen. Und ja, so ist, wie gesagt, jede Welt auf ihre Art und Weise fordernd und anstrengend. Und ja, jetzt kommt man erstmal hier so nach Hause und es ist so, alles fährt mal runter. Und es dreht sich plötzlich gar nicht mehr um schnell Fahrradfahren.
Ja. Ja, ist es, also checken deine Kinder das, was du da machst? Also natürlich nicht alle, vor allem nicht der Kleinste. Aber ich sag mal, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen größere Kinder. Checken die das, was du machst? Checken die so ein bisschen, was das auch vielleicht für dich bedeutet? Kriegt deine Frau das denen vermittelt? Oder ist wirklich, du kommst jetzt nach Hause und du bist jetzt quasi der Papa, der jetzt quasi zum Spielen kommt, ohne dass es jetzt irgendwie eine Pause gibt.
Ja, ist super schwierig, das einzuschätzen, in welchem Ausmaß die das begreifen. Die zwei Älteren wissen klar schon, dass ich irgendwie auf dem Fahrradrennen bin. Am Ende ist es ja irgendwo so, als würde jetzt der Papa auf Montage fahren. Um irgendwo, keine Ahnung, klassischerweise irgendwelche Maschinen aufzubauen in irgendwelchen fernen Ländern oder so. Und so bin ich quasi dann auch fürs Rennenfahren unterwegs. Und was ein super Tool natürlich ist, wo ich mega dankbar für bin, ist sowas wie FaceTime, wo man einfach jeden Tag noch diesen Austausch haben kann. Gerade mit den größeren Kindern hat man so schon dann auch, wenn man unterwegs ist, noch eine Beziehung. Mit den Kleinen ist es halt schwierig, ne? Die checken noch gar nicht, was abgeht. Und ja, dann ist es manchmal vielleicht auch für die noch schwieriger, wenn sie dann irgendwie sehen, hey, jetzt ist der Typ da im Bildschirm. Der gehört doch eigentlich nach Hause, so ungefähr. Ja, ist super schwierig einzuschätzen.
Bist du für die Größeren noch cool?
Gute Frage. Doch, ich glaube auf jeden Fall.
Es gibt ja wahrscheinlich irgendwann, gibt es im Moment so, also ich habe das schon so oft von irgendwelchen wirklich Sport-Topstars gehört, die dann, ne, wo irgendwie, die können sich kaum draußen bewegen, weil die halt so bekannt und berühmt sind. Und die Kinder finden das halt einfach so boring. Ja gut, mein Vater ist jetzt halt der beste Basketballspieler der Welt. Ja, okay. I don't care. So, das finde ich halt spannend.
Diese Gefahr laufen wir, glaube ich, mit unserem Sport, Gott sei Dank nicht, dass man so super berühmt würde, aber ich glaube, die Tragweite oder ja die Ebene nehmen die vielleicht gar noch nicht so wahr, was Wunderschönes ist, meiner Meinung nach, so dieses, die sehen einfach Menschen und Dinge so, wie sie sind, so in diesem Moment und nicht dieses, ah, okay, der ist jetzt cool, weil der das und das gemacht hat oder so, und das ist eigentlich so was Wunderschönes und Pures, wo man von Kindern lernen kann. Und das ist auf jeden Fall noch nicht so ein Thema bei uns, dass man jetzt dann irgendwie cool oder uncool wäre.
Ja, bis jetzt bist du bestimmt auch super cool, oder? Also
ich hoff's. Ja. Ich mach mal eine Umfrage morgen früh.
Ja, genau. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass deine Saisonvorbereitung nicht so gut lief. Du hast auch irgendwie überlegt, ob du eigentlich noch Mountainbike-Profi bist oder ob du jetzt irgendwie Vollzeit-Häuslebauer bist. So, jetzt war quasi das erste Rennen im Finale, da hast du natürlich einen Vorteil, du bist da schon ewig gefahren, kennst dich da relativ gut aus, aber mit was für Gefühlen gehst du zu so einem Rennen? Bist du nervös?
Voll. ja, es war super spannend, dieser Saisonstart, und wie du schon sagst, die Umstände bei uns jetzt gar nicht so sehr dem Hausbau geschuldet, sondern eher den familiären Umständen, dass ja wir echt viel mit Krankheit zu kämpfen hatten diesen Winter, durch die ganze Bank quasi, als auch mein Papa einen super langen Krankenhausaufenthalt hatte, der echt auf Leben und Tod teilweise war, was für uns als Familie halt super anstrengend und herausfordernd war. Und da ist halt Fahrradfahren auf der Strecke geblieben, genauso das Hausbauen, aber da war natürlich irgendwo so dieser Ausgangspunkt, jetzt da in eine Weltcup-Saison zu starten, nicht der, den man sich vorgestellt hatte oder gewünscht hatte vor dem Winter. Und meine Bike-Time irgendwo jetzt im Süden oder sonst wo hatte sich da echt auf ein paar wenige Tage beschränkt, wo ich sonst durchaus öfters und regelmäßiger auch mal es geschafft habe, irgendwie nach Finale oder sonst wo zu kommen, um ja einfach Bike-Time zu haben, die fernab von Home-Trails ist, weil es einfach was anderes ist, auf dem Weltcup zu starten. Und da musste ich mich echt ziemlich locker machen, habe bis zuletzt auch tatsächlich so mit dem Gedanken gekämpft, okay, soll ich überhaupt runtergehen, macht es überhaupt Sinn, weil ich auch vom Kopf her so neben der Spur war, auch wegen der Sache mit meinem Papa, dass ich echt teilweise zu Hause von Hometrails so runtergeflogen bin bei so einem normalen Ride und echt so gemerkt habe, boah krass, dein Kopf ist überhaupt nicht vor Ort, wie willst du so Rennen fahren, also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann, ja, irgendwo war doch der Drive und dieser Wille da und man will es ja dann auf jeden Fall mindestens versuchen. Und ja, dank meiner wunderbaren Frau, die hier zu Hause dann echt das Steuer übernimmt mit den Kids, wo ich den Hut vorziehe, ja, bin ich eben runtergegangen, habe noch diese Woche Bootcamp mit Jack und Casper gehabt und mir da echt gut Pace abgeholt. Und das waren schon so Sachen, wo ich sage, okay, ich bin ein recht erfahrener Fahrer, habe auch ein gewisses Trainingsalter. Physisch habe ich mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht. Aber ich wusste, den Pace kannst du halt nicht erzwingen. Du kannst alles Richtige tun, um ja die Voraussetzungen zu schaffen, eben mit schnelleren Leuten fahren auf entsprechenden Strecken, um den dir irgendwie abzuholen. Aber ob das wirklich funktioniert, ist halt irgendwo eine Zeitfrage. Mhm. Und da ist eine Woche ultra wenig. Also normalerweise arbeitet man viel, viel mehr, um sich irgendwo diesen Race Pace abzuholen.
Ja.
Und das war einfach mega spannend. Da musste ich mich locker machen und musste sagen, okay, ich muss mich einstellen auf alles zwischen. Natürlich kann es super gut laufen, aber es kann auch einfach sein, dass ich total weiter hinten rumfahre und muss dann einfach sagen, okay, das war mehr oder weniger zu erwarten.
Deshalb ist frage ich mich so, was macht dich denn nervös? Weil ich sag mal so, wenn, du hast ja schon gesagt, ne, du hast ein extrem cooles Team, die ja auch ziemlich genau um alle Umstände wissen. Und naja, wenn du halt hinten rumfährst, dann ist wahrscheinlich dein Team, die sagen dann nichts. Also was macht dich nervös und wann kommt eine Nervosität bei dir?
Ja, also wie gesagt, die sind die allerletzten, die einem da Druck gemacht haben. Die haben sogar vom Prinzip her gesagt, ey, wenn du halt gar nicht aufkreuzt, dann haben wir da auch Verständnis für in der Situation, in der du gerade steckst. Und da ist wirklich null Druck, was durchaus auch eine besondere Situation ist, so in der Rennszene. Da gibt es definitiv Firmen und Teams, wo das nicht so entspannt wäre, was ich aus Erzählungen aus erster Hand weiß. Und insofern bin ich da mega dankbar. Aber man ist als Sportler und als competitive person natürlich mit dieser Behinderung behaftet, dass man irgendwie nie genug hat oder nie zufrieden ist. Sonst würde man ja nach einem guten Rennen aufhören und sagen, hey, das war cool, jetzt habe ich das auch mal gemacht. Sondern man will ja irgendwie immer mehr. Und so ist man natürlich am Ende vom Tag selber derjenige, der mit seinen eigenen Gedanken umgehen muss. Und natürlich weiß ich in der Theorie und sag mir das auch immer gerne und anderen so, okay, ich kann nur mein Bestes geben, du kannst nur dein Bestes geben, was am Ende dabei rauskommt, liegt an ein paar hundert anderen Leuten noch. Das kannst du aber nicht beeinflussen, deshalb konzentriere dich auf dich selbst, mach dein Ding und das ist das Beste, was du machen kannst. So. Alles andere lenkt dich nur ab von dem, was du eigentlich machst. Und das kann man sich so viel sagen, wie man möchte. Am Ende merkt man doch so, okay, ja, letztes Jahr bin ich da und da rumgefahren, oh, und jetzt haben die alle aber viel, viel mehr Fahrrad gefahren, die sitzen quasi jeden Tag auf dem Bike in irgendeinem Bikepark, so, ich habe jetzt hier eine Woche gefahren und dann merkt man schon so, boah, ich bin so ein bisschen nervös, keine Ahnung, wie das läuft jetzt,
aber denkst du so, okay, krass, wenn ich das nicht schaffe, dann ist das halt scheiße für mich, oder denkst du auch so, ja, okay, aber ich bin halt Profi, das heißt, alle um mich rum gucken natürlich auch auf mich. Also,
ja, ne, ist
dein Team macht dir keinen Druck, aber es gibt ja noch verschiedene, es gibt die Möglichkeit, du machst dir selber Druck, es gibt die Möglichkeit, du das ist eigentlich auch, du machst dir selber Druck dadurch, dass du denkst, alle anderen, du musst es den anderen Leuten beweisen.
Ja, genau, so die Erwartungen von anderen erfüllen zu müssen, ist natürlich schon ein Thema, ist aber auch unterm Strich ja völliger Quatsch, ne? Weil wessen Urteil zählt am Ende vom Tag denn wirklich so, ne? Und da gibt's, ich meine, da ist ja, glaube ich, noch schlimmer, wenn du irgendwie jetzt ein total großer Influencer bist und dir anfängst, Kommentare durchzulesen oder so. Ja. Weil da wirst du dann aufs Übelste verurteilt und man kann es nicht allen recht machen und es kann auch nicht jeder die Geschichte nachvollziehen, die ich mitbringe jetzt zu dem ersten Rennen, selbst wenn ich es den Leuten erzähle. So viele Leute, und da macht man ja niemand oder will ich niemandem was vorwerfen, die verstehen ja gar nicht, was es bedeutet, 4 Kinder irgendwie zu erziehen oder groß zu ziehen und so weiter. Und was es bedeutet, von der Familie eben dann auch getrennt zu sein, sowohl für die Family, meine Frau, als auch für mich und so weiter. Und mit dem ganzen Trubel quasi noch zu racen, dann gibt's halt eben die einen, die sagen, boah, alter Respekt, dass du überhaupt das hinkriegst. So, ich frag mich, wie das überhaupt geht. Und der Nächste denkt halt so, hä, ist doch voll entspannt, wenn er weg ist von zu Hause, dann kann er einfach heizen und der wird doch sogar dafür bezahlt und so. Und da muss man, glaube ich, realistisch sein und sagen, hey, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie diesen Erwartungen von der großen Masse gerecht zu werden.
Es ist natürlich aber leicht klar gesagt so. Also ich hab dieses Jahr zum Beispiel rausgefunden, ich bin ja jedes Jahr irgendwie nach Riva zum Bike Festival gegangen. Und das, irgendwie, es hat mir da so die letzten Jahre immer nicht so gefallen. Ich habe das immer darauf geschoben, da sind halt dann sehr, sehr viele so aus dem Süden von Deutschland. Und ich hatte so das Gefühl, ey, es waren deutlich mehr Leute mit Namen hinten auf dem Trikot, wie die jetzt im Weltcup rumfahren, so gefühlt. Ja? Und ich fand das halt irgendwie krass. Und dann habe ich mir aber jetzt so Gedanken gemacht, weil ich bin immer dahin und dann war vorher relativ stressig und dann ging es dahin. Und hab gedacht, das liegt irgendwie daran. Und dieses Jahr war ich aber vorher im Urlaub und wir sind dann vom Urlaub an den Gardasee gefahren. Und wir waren schon relativ früh da. Das Festival ging irgendwie mittwochs los donnerstags. Und wir sind am Montag schon angereist, weil wir halt einen Platz da brauchten und so. Und da habe ich gemerkt, umso mehr es Richtung Bike Festival ging, umso unentspannter wurde ich eigentlich. Und das Ding ist, ich hab da ja nichts zu liefern im Sinne von, ich muss da kein Rennen fahren. Oder sonst irgendwas. Und trotzdem ist mir aufgefallen, okay, du wirst hier, also der Urlaub ist jetzt im Grunde rum, weil man wird nervöser. Und ich habe gedacht, krass, woran liegt das denn? Weil es gibt ja noch ein Festival in Italien, am Ende der Saison in Brixen, und das liebe ich, dahin zu gehen. Da sind auch so ein bisschen die gleichen Leute. Und ich hab gedacht, krass, wieso ist das? Liegt es irgendwie an dieser Region oder so? Also, und irgendwann bin ich drauf gekommen, nee, das liegt daran, dass man ja quasi, also ich reise nach Riva und die Saison ist noch so frisch, man hat noch nichts vorzuweisen. So richtig. Also klar, ich habe Vorträge gemacht und dies und das und habe halt schon relativ viel so, aber jetzt noch nicht so richtig was. Und man fragt sich jedes Jahr, wenn man da hingeht, ist man eigentlich, ist das, was ich mache, ist das noch gefragt? Haben die Leute überhaupt irgendwie noch Bock Zeug von mir zu sehen? Haben die irgendwie, keine Ahnung, es gibt so viel Nachwuchs, die ja auch einen guten Job machen, aber ist man da halt irgendwie abgemeldet? Und das baut bei mir einen extremen Druck auf, wobei der ja komplett selbst gemacht ist. So. Und ich finde es aber spannend, umso mehr man dann da ist und mit Leuten redet und dann sieht man auch wieder, ja, nee, das ist alles cool und es passt alles und es macht auch riesig Spaß, mit den Leuten zu fahren und man fährt vielleicht doch auch gar nicht so scheiße Rad, wie man sich so gedacht hat. aber es ist so krass, wie man sich so selber diesen Druck macht. Und bei dir ist es ja jetzt so, klar, das Rennenfahren ist das eine. Da baut sich natürlich immer irgendwie ein bisschen Druck auf, aber trotzdem, auch du kommst ja aus einer Off-Season, wo du nicht weißt, wie die anderen sind. Und du bist ja jetzt auch schon so ein bisschen im späteren Bereich deiner Karriere.
Sehr charmant gesagt.
Triggert dich das irgendwie oder ist das bei dir genauso? Also bei mir fand ich das total überraschend, dass es so, als ich das so rausgefunden habe.
Ja, ich meine, ich glaube, die Gedanken sind bei jedem grundsätzlich, oder sind es Gedanken oder Gefühle, sind ja erstmal bei jedem da und glaube ich auch okay und auch wichtig, was man halt eben damit anstellt, dann okay, wie gehe ich mit so Gedanken und mit so Gefühlen um, ist glaube ich die entscheidendere Frage. Und da ist es halt dann auch, wie gesagt, kommt es dann glaube ich auch auf grundsätzlichere Dinge an. Warum mache ich das denn alles? Mache ich es, um Leuten zu gefallen, um irgendjemandem was zu beweisen, oder mache ich das, weil ich das einfach liebe? Und wenn ich es mache, weil ich es einfach nur liebe und es übelst feier, nach wie vor zu racen und mein Bestes zu geben und mich selbst sozusagen zu schlagen, so, mhm. Das ist ja irgendwo auch immer meine Mission. So, ich sage immer, okay, ich will, solange ich noch Bock habe, mich selbst zu schlagen, solange will ich auch noch racen. Und natürlich ist es irgendwo inzwischen auch ein Job und man hat ja dann auch eben, ja, Geschäftspartner und Sponsoren, wo man gemeinsames Interesse verfolgt. Aber solange ich da nach wie vor eben auf dem Nenner bin, dass ich sage, hey, ich habe Bock, mein Bestes zu geben, kann ich mir auch nichts vorwerfen lassen, sozusagen. Ne? Also es wäre jetzt was anderes, wenn ich einen Vertrag unterschreibe und sage, oh nice, jetzt kann ich mich mal die nächsten 2 Jahre zurücklehnen und lass und mich mal richtig gehen und fahre halt ein bisschen mit und dann gucke ich mal, ob ich den nächsten Dummen finde, der dann nochmal mit mir unterschreibt, so ungefähr. Mhm. Sondern ich glaube, solange man einfach so diesen Drive hat und sagt, hey, ich habe Bock, einfach mein Bestes zu geben, mich zu investieren.
Wird dein Bestes noch, ist es noch besser?
Unter Umständen. Ich sehe auf jeden Fall noch Potenzial.
Und merkst als Racer. Merkst du, dass du besser wirst?
Auf dem Rad jetzt?
Ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt.
Also, ich merke halt auf jeden Fall immer noch, was ich falsch mache. Und das ist halt irgendwie so der Punkt. Ich sehe immer noch dieses Potenzial bei mir. Okay, das kann ich noch optimieren. Das könnte ich noch besser machen. Gerade jetzt das letzte Rennen in Polen. Ich habe so viel falsch gemacht eigentlich am Renntag, wo ich einfach, also da sehe ich einen riesen Haufen Sekunden, den ich einfach hätte einsacken können, den ich halt habe liegen lassen. Und das ist ja am Ende vom Tag das, was mich antreibt und auch umtreibt, wieder ein Rennen zu fahren. Weil ich sage, ich will das jetzt besser machen. Ich will das nächste Rennen, will ich es besser hinkriegen. Und natürlich hat man irgendwo Interesse an einem Ranking und sagt, okay, mein Ziel ist Top 20 oder Top 10 und was weiß ich, aber jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich will Zehnter werden, so, was wäre meine Motivation? Dann werde ich irgendwann vielleicht Zehnter und dann, so, bin ich dann fertig oder was? So, meine Motivation ist immer wirklich dieses, ich will mein Bestes geben und ich weiß, am vergangenen Wochenende in Polen habe ich definitiv nicht mein Bestes gegeben. Und solange ich noch sehe, dass das noch so dieses Potenzial für Improvement hat, solange habe ich definitiv noch Bock.
Was sind das für Fehler, die du machst?
Boah, ich bin letztes Wochenende zum Beispiel echt voll so ängstlich gefahren. Also es sind ein paar Sachen passiert, direkt auf der zweiten Stage, wo ich dann eben so unter das Tape gerutscht bin und so und habe dann einfach daraus, bin ich in so eine defensive Fahrweise gegangen, was total blöd war. Und hab dann halt trotzdem nach wie vor so Fehler gemacht, weil die einfach normal waren an dem Renntag. Also jeder hat diese Fehler gemacht, weil es so von jetzt auf gleich auf das Hardpack-Zeug geregnet hat und super unkalkulierbar war. Am Ende vom Tag war es aber blöd, so dieses Defensive, weil im Endeffekt habe ich einfach nur zwischen den Fehlern war ich langsamer. Und ich hätte auch zwischen den Fehlern, die ich dann nach wie vor noch gemacht habe, schneller sein können. Und da merkst du halt, okay, das wäre super easy gewesen, grundsätzlich von außen betrachtet, anders zu handeln in dieser Situation, anders Rad zu fahren. Aber es braucht eben immer dieses bisschen Zeit, das zu reflektieren und zu sagen, okay, so und so wäre es besser gewesen.
Und was ist der Grund, dass du dann so defensiv fährst? Oder dass du jetzt defensiv gefahren bist? Also was ist in deinem Kopf abgegangen, dass du das so gemacht hast?
Versuche ich auch noch nachzuvollziehen und zu verstehen. wenn ich damit mal fertig bin, dann mache ich gerne nochmal einen Podcast darüber.
Aber sind
es. Nee, aber das ist ja irgendwo. Das ist ja auch so wieder dieses Spannende, was einen, glaube ich, auch dann so antreibt, immer dran zu bleiben, zu versuchen, sich zu verbessern, immer wieder zu dekonstruieren und zu rekonstruieren, was man halt gemacht hat. Und das Lustige ist ja oft, man kommt oft immer wieder zu den Basics. Also das ist dann gar nicht irgendwie so was mega Spezielles, was man jetzt falsch gemacht hat, sondern dann merkst du plötzlich nach so einem Rennen so, alter Schwede, wie oft habe ich in der Kurve noch nachgebremst? So, das macht man einfach nicht, das ist ein Anfängerding, so, ne? Und das wird einem dann irgendwie nach so einem Tag bewusst und dann denkt man so, alter, warum habe ich es denn gemacht? Und dann fängt man wieder an, darüber nachzudenken, das neu sich so irgendwie bewusst zu machen und eigentlich so einen kompletten Basic wieder neu für sich selber aufleben zu lassen und merkt so, oh krass, das hat mein Kurvenfahren jetzt komplett wieder gefixt. Mhm.
Das finde ich immer spannend. Ich habe ja viele Fahrtechnikkurse gegeben, ne? Mhm. Und dass ja diese ganz einfachen Sachen, die man so im Basic 1 Fahrtechnikkurs so lernt, ne? Das ist am Ende genau das, was aber auch irgendwelche Profiathleten, wo die ja auch immer nochmal wieder hin müssen. So,
voll.
So, weil es sind halt einfach so diese kleinen Sachen. Ich habe das zum Beispiel immer so Gewichtverteilung in der Kurve. Mhm. Ne, wo du immer wieder, nach vorne das Gewicht. Wo du wirklich so merkst, ah, scheiße, du bist jetzt halt einfach hier 1-2 Zentimeter zu weit hinten. Und, fuck. Und du musst jetzt halt wieder irgendwie dir selber das angewöhnen, weiter nach vorne zu gehen, das Gewicht anders zu verteilen und so. Das ist so krass. Ich meine, ich habe das, weiß nicht, wie oft ich das dann schon gelernt habe, bis ich es halt konnte. Und dann gibt's wieder Tage, wo du halt einfach auf dem Rad sitzt und denkst so, Alter, das gibt's ja nicht.
Ja, und das ist genau der Punkt, was dann passiert. In so einem Rennen, keine Ahnung, deine Front haut dir ab und das Tape so und du denkst so, ach du Schande, so mega rutschig und was passiert? Okay, ich gehe lieber ein Stückchen nach hinten. So einfach ein natürlicher Reflex, der total dekonstruktiv ist, weil du dann halt noch weniger Druck auf der Front hast und bis du dann gecheckt hast, was du eigentlich gerade die ganze Zeit verkehrt machst, ist dann halt unter Umständen ein ganzer Renntag vergangen. Und du hast genau diesen Basic quasi komplett verworfen über den Renntag im Sinne von, okay, Haltung, so, wie stehe ich auf dem Rad, über der Front, so Druck aufs Vorderrad in den Kurven und die ganzen Sachen. Und das ist schon echt spannend, ja.
Ja, ich finde das echt immer total witzig. Das ist halt wirklich so die Sachen, die du am ersten Tag lernst, nach 15 Jahren sind es immer noch genau die gleichen Sachen, an denen du immer wieder arbeiten musst.
Definitiv. Du fängst an, irgendwie auf die nächsten 2 Meter vor dir zu gucken die ganze Zeit, anstatt vorausschauend zu fahren. So, daraus resultiert wieder, dass du 3-mal mehr dich in Kurven verbremst und irgendwo, keine Ahnung, halt nicht in die richtige Richtung aus der Kurve rausfährst, sondern halb in die Büsche fährst. Und das ist dann echt wie so ein Teufelskreis und die Fehler summieren sich eigentlich immer mehr.
Wenn du jetzt, gehen wir nochmal zurück zum letzten Wochenende, du hast dann irgendwie gemerkt, okay, ist rutschig, ich bin in das Tape gerutscht, ich, ne, dann passiert das ja, du entscheidest ja nicht, du fährst jetzt defensiv, sondern das passiert einfach. Ist das dann, weil man denkt, okay, ich fahre jetzt defensiver oder ich muss ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt hier stürze, dann verliere ich Zeit? Oder ist es vielleicht auch, naja, wenn ich stürze, also es ist ja auch irgendwann Montag und wenn ich dann mit einem gebrochenen Bein zu Hause stehe mit 4 Kindern und meiner Frau erklären muss, dass ich jetzt die nächsten 6 Wochen ausfalle, was natürlich, also das gehört einfach zu deinem Job, so, ja, wenn das passiert, dann passiert das, aber nichtsdestotrotz möchtest du das ja auf gar keinen Fall. Mhm. Ist das was, was in deinem Kopf mitspielt oder kannst du das wirklich komplett ausblenden?
Nee, das, also ich glaube, wenn die Gedanken so präsent da wären an einem Renntag, dann wüsste ich, jetzt ist es Zeit aufzuhören. Mhm. Dann funktionierst du nicht mehr auf dem Level als Rennfahrer. Dann kannst du noch irgendwo zum Spaß für die Gaudi ein bisschen mitfahren oder keine Ahnung. Aber das wäre dann auch nicht mehr mein Anspruch. So, ich habe keinen Bock, irgendwie da so eben nicht mein Bestes zu geben.
Ja.
Und das ist Gott sei Dank nicht so. Und es ist grundsätzlich so, dass ich sage, okay, ich gehe ja kein sinnloses Risiko ein, sondern es ist immer irgendwo ein kalkuliertes Risiko und da sind so Gedanken jetzt eigentlich nicht präsent.
Das ist schon
natürlich kommt man manchmal in eine Sektion rein, wo du weißt, jetzt aus dem Practice meinetwegen auch so, okay, mega steil, mega krass viele Steine, aber so diese ganzen Levels an Konsequenzen gehe ich dann ja gar nicht durch, sondern es ist eher so, okay, wenn ich jetzt hier nicht an die Bremse gehe, knallt's einfach. So, und deshalb bremst man ja. Also sonst würde man ja nie bremsen, so ungefähr, ne? Und einfach warten, bis es das erste Mal knallt.
Ja.
Ich glaube, auf so ein einem gewissen Level schätzt man ja dauerhaft Risiko ab und passt eben seinen Speed an beim Fahrradfahren. Ist ja klar, sonst würde man, wie gesagt, könnte man ja alles versuchen, Brakeless zu fahren und könnte dann mal gucken, wie lange es gut geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du so kommst irgendwo rein und du denkst so, ah, oh, shit, so, keine Ahnung, dir läuft gefühlt ein Film vor den Augen ab, jetzt fahre ich mal lieber mit angezogener Handbremse.
Ja. Ja, es ist super spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir haben zum Beispiel ganz, ganz viele Leute gesagt, wenn du ein Kind hast, dann ändert sich das alles. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, bei denen sich das total geändert hat. Ja, also die dann halt wirklich super viel darüber nachdenken und sagen, ja, hier, Und ich habe das, glaube ich, noch nicht eine Sekunde gehabt.
Ja, völlig verantwortungslos.
Aber es ist, ich finde das so krass, also bei mir ist es wirklich, klar, man, wie du schon sagst, ne, ein Teil des Jobs von deinem, aber auch von meinem, ist halt einfach Risikomanagement. Also was geht?
Definitiv. Weil,
wenn du jetzt irgendwo einschlägst und fällst aus, ist es halt irgendwie richtig kacke. Wenn ich halt irgendwo einschlage und bin in Kamtschatka oder sonst irgendwas, dann möchtest du halt auch ungern im Krankenhaus landen. So, ja, also das heißt, also definitiv. Das halt noch, ist, ne? Also bei beiden Sachen sollte man es wirklich vermeiden. Irgendwie. Und von daher, ich weiß nicht, weil wir vielleicht auch mit dem Risiko so viel uns über das Risiko Gedanken machen oder immer so ein bisschen die Grenzen da so austesten. Vielleicht ist es deshalb, aber das, ich finde das wirklich spannend, dass es bei mir wirklich noch nie irgendwie in den Kopf gekommen ist, so nach dem Motto, boah ja, kann ich nicht machen, weil ich habe ja jetzt Verantwortung.
Ja. Ja, ist eine. Also, da könnte man sich stundenlang jetzt drüber unterhalten, weil am Ende vom Tag, ich sage schon mal gerne, Sicherheit ist eine Illusion. Weil, ja, du setzt dich ins Auto, fährst irgendwie durch die Gegend und da könnte dich auch jederzeit jemand von der Seite T-bonen und die Statistiken, dass dir im Straßenverkehr was passiert, sind zum Beispiel viel, viel höher als jetzt, dass du beim Rennen halt so eine krasse Verletzung hast oder so, ne? Und wenn man jetzt danach gehen würde und wirklich überall so überkalkuliert und alle Risiken abschätzen würde, dann würde man ja nur noch zu Hause auf dem Sofa sitzen und sagen, tritt keinen Fuß mehr vor die Tür, weil das Leben ist viel zu gefährlich da draußen. Ja, und selbst das wäre noch gefährlich, weil dann könnte ja auch immer noch, keine Ahnung, was zu Hause passieren. So.
Und der Fernseher auf einen drauf oder so.
Ich weiß nicht, ob es manchmal so ist, dass Leute das zu sehr so polarisieren, dass sie sagen, okay, nur weil das jetzt so wild erscheint, überwäge ich da alles oder highlighte ich das so in meinem Sicherheitsmanagement und bei anderen Sachen blenden sie es vielleicht völlig aus, weil so, keine Ahnung, will man vielleicht dann gar nicht wahrhaben, dass es ja auch gefährlich sein könnte oder wie auch immer. Ja. Und keine Ahnung, ich versuche da eigentlich relativ nüchtern ranzugehen und wie gesagt zu sagen, okay, es ist irgendwo immer kalkuliertes Risiko. Ich versuche nicht mutwillig mich zu zerstören, weder im Straßenverkehr noch auf dem Fahrrad. Und so fahre ich da, glaube ich, ganz gut.
Ja, finde ich
spannend. Vielleicht bin ich auch verblendet und red's mir passen.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein, ob deine Statistik so stimmt mit dem Straßenverkehr und gefährlich, weil, ja, also im Straßenverkehr ist natürlich deutlich gefährlicher wie so ein Alltag. Andererseits schaut natürlich der Alltag bei den meisten Leuten auch ein bisschen anders aus, wie das, was ich bei dir bei Instagram gesehen habe.
Es gab doch mal, das war auf jeden Fall mal ein Ding, weiß ich noch, wegen Haiangriffen, dass mehr Leute von Kokosnüssen, die runterfallen, erschlagen werden, als Menschen von Haiangriffen sterben. Und trotzdem geht ja keiner mit dem Gedanken unter Palmen oder unter halt so Kokosnussbäumen oder wie auch immer durch. Und viel, viel mehr Leute haben Angst davor, im Meer zu schwimmen wegen Haien.
Ja, das ist echt crazy, ne? Ja, die Statistiken gibt es auf alle Fälle.
Hinkt vielleicht das Beispiel so ein bisschen, aber.
Gut, dass du es sagst. Nee, aber ja, ich glaube, ich glaube, es weiß schon jeder, was du meinst. Und das stimmt natürlich auch, ne? Also, es ist ja auch immer so ein bisschen, also, es gibt ja zum Beispiel bei Mountainbiken gibt es ja diese Geschichte hier S1, S2, S3, S4 und so, ne? Wie schwierig das ist. Und Harald hat das ja irgendwie mitentwickelt und oder die haben sich da viel drüber Gedanken gemacht und dann gab es irgendwann so einen Aufruf, ja, man müsste noch die Gefährlichkeit von so einem Trail, weil das ist ja nochmal, also es kann ja schwierig sein, aber es kann ja auch gefährlich sein. Und dann hat er was relativ Schlaues gesagt und hat gesagt, ja, aber es gibt das nicht, weil für jeden gibt's ja unterschiedliche Wahrnehmung von Gefahr. Wenn jetzt, weiß nicht, Oma Ilse sieht, wie du da im Finale den Man's Downhill fährt, hat die, glaube ich, eine ziemlich unterschiedliche Meinung von der Gefahr, die du dich da aussetzt, wie du. Von daher ist es, glaube ich,
Lustigerweise ist es ja tatsächlich auch oft, gerade im Racing so, haben wir uns jetzt am Wochenende noch drüber unterhalten, je einfacher die Strecken sind vom technischen Anspruch, desto gefährlicher werden sie eigentlich oft, weil der Speed viel, viel höher wird, du ein deutlich höheres Risiko am Ende vom Tag eingehen musst, um einen Unterschied zu machen, weil auf einem, ich sag mal, vermeidbar einfachen Kurs halt alle schnell fahren können. Und wenn du jetzt einen super technischen Kurs hast, der vielleicht auch ein bisschen langsamer ist und ja, so dieses klassische frischer Loma, viele Wurzeln da drinne, wo du halt schnell mal zack, Vorderrad ist weg und du plumpst halt in den Waldboden so, gar nicht so schlimm. Aber wenn du dann jetzt im Vergleich dazu irgend so, ja, Flowtrail-mäßige geradeaus Schusspisten hast, wo du halt mit 50, 60 Sachen irgendwo zwischen den Bäumen durchfliegst und es halt super, super schwierig ist, irgendwie die richtigen Bremspunkte zu treffen, das zeigt dann eigentlich schon wieder, du kannst es eigentlich gar nicht im Sinne von Gefahr einteilen, weil jeder, sag ich mal, vom reinen Abrollen würde sagen, ja, das Technische ist doch viel gefährlicher, da kannst du irgendwie den steilen Hang runterfliegen oder da sind irgendwie die Steine und was weiß ich. Und der Rennfahrer sagt, ey, das ist doch super gechillt, weil da hast du mega viel Handlungsspielraum.
Ja.
Aber so einen super einfachen Kurs da am Limit zu heizen, das ist eigentlich viel gefährlicher. Also auch da wieder spannendes Thema.
Ja, definitiv. Vielleicht abschließend zu diesem ganzen Thema noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie ist denn der 224er Taxi besser wie der 214er Taxi?
214, was habe ich überhaupt da gemacht?
Ja, keine Ahnung, oder irgendwas.
214, da bin ich da überhaupt schon Rennen gefahren?
Es sind 10 Jahre her. Das
ist doch Downhill-Rennen bin ich da schon gefahren. Ja. Da bin ich aber noch kein Enduro-Rennen gefahren.
Okay, dann sag irgendwas dazwischen. Keine Ahnung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Als Rennfahrer?
Ja, genau. Also was hast du gelernt, was du damals noch nicht kanntest, wo du dir jetzt denkst, oh krass, hätte ich das damals schon gekannt? Oder gekonnt?
Ich glaube, trotz der Tatsache, dass ich auch immer noch ein Stück weit nervös bin vor einem Rennen, was aber, glaube ich, auch gut ist, das ist eher so das englische Wort Excitement, trifft es eigentlich besser, dass man so, man merkt auch, der Körper ist aufgeweckter, du bist irgendwie so ein bisschen wachsamer auch, aufmerksamer. Also nicht so ein ängstlich nervös, sondern eher so ein excited nervös. Aber was, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass ich weniger nach rechts und links gucke, im Sinne von, was ist mein Competition, was können die, sondern ich einfach weiß, okay, was kann ich, das mache ich und dann habe ich alles gemacht, was ich machen kann. Wenn ich mich die ganze Zeit nach rechts und links drehe und die Red Bull-Helme um mich herum zähle und überlege, wer schon alles von denen Rennen gewonnen hat und wer schon Weltmeister war und was weiß ich, dann mache ich mich immer kleiner sozusagen und denk so, oh, ich habe ja eigentlich gar nichts verloren, und dann bist du schon, bevor du überhaupt den ersten Meter gefahren bist, hast du dich schon geschlagen so ungefähr, weil du halt definitiv nicht mehr mit Selbstbewusstsein auf dem Fahrrad sitzen wirst, sondern es ist echt so, hey cool, ich bin hier, warum bin ich hier? Ja krass, weil ich offensichtlich die letzten Jahre auch irgendwie schnell genug war, das heißt, ich kann auch was, so, ich habe das auch drauf, ich konzentriere mich auf mein Ding, bin da confident und gebe mein Bestes. Und wie gesagt, dieses ich gebe mein Bestes oder ich will mein Bestes geben und nicht der Beste sein. Natürlich will jeder irgendwo mal gewinnen und so, aber das liegt eben in der Hand von vielen anderen Leuten noch. Und da bin ich, glaube ich, wirklich deutlich besser darin geworden, mich auf mich zu konzentrieren, auf mein Rennen zu konzentrieren und mich nicht so sehr verrückt machen zu lassen davon, was um mich rum passiert. Weil ich weiß definitiv, und das war tatsächlich 2013, 2014, wo ich die ersten Downhill-Weltcups gefahren bin, da war ich völlig unsicher, weil halt plötzlich all meine Heroes um mich herum auf den Strecken gefahren sind. Ich habe im Training fast keinen Meter irgendwie für mich Fahrrad gefahren. Ich hätte viel, viel besser Fahrrad fahren können damals beim Downhill-Weltcup. War aber viel zu sehr mit dem Kopf damit beschäftigt, oh, was ist jetzt, oh, jetzt ist hier Brandog hinter mir oder dann, oh krass, da fährt Steve Pete vorbei, Greg Minar, Sam Hill, you name it. Und wenn ich das Mindset jetzt noch hätte, am vergangenen Wochenende ist Alex Rideau jede Stage hinter mir gestartet, 30 Sekunden hinter mir und der Typ hat letztes Jahr eine EWS gewonnen und war Dritter im Overall. So, wie gehst du damit um? Und da merke ich, dass ich da definitiv entspannter geworden bin und der bessere Rennfahrer bin.
Hast du das alleine geschafft oder hast du dir da Hilfe gesucht?
Das habe ich tatsächlich, oder was heißt alleine geschafft? Ich habe jetzt keinen mentalen Coach oder so. Mit Sicherheit könnte man da jetzt auch Bruchteile auf Gespräche mit Freunden und so weiter zurückführen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Persönlichkeitsentwicklung, die in den meisten Teilen irgendwo, ja, einfach ein Prozess war, der bei mir selber stattgefunden hat.
Ja, spannend. Weil ich weiß gar nicht, ob es im Enduro jetzt viele Leute mit Mental Coach gibt. Ich glaube, im Downhill haben es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele. Und grundsätzlich ist das ja auch im Sport sehr angekommen. Und gerade wenn wir jetzt im Downhill reden, ich meine, da sagt man ja so, 80% ist der Kopf, 20% ist der Rest. Schon gut, wenn der Kopf funktioniert.
Ja, das eine kann auf jeden Fall ohne das andere nichts.
Ja, genau. Also, aber ich glaube, im Enduro gibt es das noch nicht so viel, oder? Oder kennst du Leute, die das machen?
Doch, also genau, ich kenne schon einige Rennfahrer, die das auch machen. Oft sind, glaube ich, auch, haben sie dann irgendwo vielleicht nicht einen, ich sag mal jetzt, zertifizierten oder was weiß ich, einen ernannten Mental Coach, sondern man hat ja irgendwo eine Vertrauensperson, eine Bezugsperson, einen Mentor vielleicht, ja, viele Fahrer haben auch irgendwo einen älteren Fahrer oder einen erfahrenen Fahrer, wie auch immer, der sie coacht, vielleicht auch physisch als Coach und dann diese mentale Geschichte so ein Stück weit mit übernimmt. Und bei mir ist es eigentlich wirklich so, ich finde fast alle Dinge, die ich als Sportler richtig oder falsch mache, sind Kernkompetenzen, die irgendwo als Mensch erstmal gesehen werden müssen. Also es sind irgendwie menschliche Sachen einfach, die mich als Persönlichkeit ausmachen, so Sozialkompetenzen, ja, wie gehe ich mit Druck um und was weiß ich, und das äußert sich eben im Sport. Sport ist für mich einfach nur ein Spielfeld, wo ich als Mensch, als Person, Persönlichkeit bin, und ja, da ist dann eben, sind dann Sachen wie Druck und was weiß ich, wo gewisse Dinge aus einem rauskommen, und so sehe ich es eigentlich immer, dass ich sage, okay, es geht um Persönlichkeitsentwicklung am Ende vom Tag. Wer bin ich als Person? Wo struggle ich als Persönlichkeit? Was sind meine Schwächen als Mensch? Und das ist dann halt natürlich verbunden mit mir als Christian Textor, als Sportler. So. Und da habe ich einfach wirklich gute Freunde in meinem Umfeld, in meinem Leben, die auch in mein Leben reinsprechen dürfen, im Sinne von, hey, mir fällt das und das auf. So, keine Ahnung, wie gehst du mit deinen Kindern um oder mit deiner Frau oder dies und jenes, was ich mir einfach wünsche, dass man sich da manchmal den Spiegel vorhält gegenseitig, und das ist so ein bisschen mein Mental Coaching, dass ich echt einfach, ja, gute Leute um mich rum habe, bei denen man lachen und heulen kann, bei denen man seine Sorgen und Ängste mitteilen kann und Siege und Erfolge feiern kann sozusagen, als Person und als Sportler, und das ist irgendwie so ein natürliches Umfeld, was für mich das Thema Mental Coaching eigentlich so ein Stück weit auffängt.
Ich glaube, dass halt Mental Coaching ist halt auch viel über Sachen nochmal drüber nachdenken und halt mit Hilfe ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht auch nochmal drüber sprechen. So, jetzt ist es bei mir so, ich bin überhaupt nicht gläubig und ich bin fein damit. Und dann frage ich mich, aber du bist ja sehr gläubig. Hilft dir das da vielleicht auch, dass du dann halt einfach das mit dir selber ausmachen kannst und so, ja, deine Gespräche führen kannst, ohne dass dir jetzt jemand gegenüber sitzt?
Voll. Also auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass mein Glauben das Fundament ist, auf dem alles steht in meinem Leben, weil das irgendwie so eine bedingungslose Sache ist. Und da spielt dann auch schon wieder das Thema von eben rein, so okay, Erwartungen, so was ist wichtig, wer über mich was denkt, so ist es mir wichtig, was die Leute da draußen über mich denken, oder ist es mir als gläubiger Mensch wichtig, dass ich einfach bedingungslos geliebt bin, und das wiederum gibt mir dann so eine Ruhe und so einen Frieden darüber, was andere über mich sagen, wenn ich darüber nachdenke, dass mir das eigentlich fast egal sein kann. Also natürlich nicht im Sinne von, ich kann mich benehmen, wie ich will, und ist mir wurscht, was die anderen sagen. So, man sollte das schon mal spiegeln. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine.
Ja, ja.
So dieses, okay, das ist einfach ein tieferer Frieden, den irgendwie so meine Seele, mein Herz da finden darf, wo ich sage, okay, es ist eigentlich egal, was andere über mich sagen, solange ich an diesen Werten einfach irgendwie festhalten kann. Ich weiß, ich bin wertgeschätzt, bedingungslos geliebt, und das sind dann am Ende vom Tag halt diese Sachen, wo, glaube ich, jeder auch nachsucht und was jeder möchte. Und ich weiß einfach, selbst wenn ich der erfolgreichste Enduro-Fahrer der Welt bin, irgendwann ist auch das vorbei, und irgendwann ist auch ja irgendwie diese Anerkennung, diese Wertschätzung und all das vorbei, die mir dadurch gegeben wird und geliefert wird. Und ja, wer bin ich dann? Wer ist Christian Texor ohne Fahrradfahren? So, das ist halt eine super entscheidende Frage, glaube ich. Und ich glaube, die sollte sich jeder stellen. Ich habe letztens eine richtig geile Doku, sind wir wieder beim Thema Doku, geguckt, über Naomi Osaka, ein Tennisphänomen, die dann auch wegen mentalen Problemen ihre Karriere frühzeitig an den Nagel gehangen hat. War so das Talent, hat quasi die Zukunft ausgelegt gehabt. Und die hat da genau diesen Satz gedroppt in der Doku auch und hat gesagt, okay, wer ist Naomi Osaka ohne Tennis? Und das hat mich auch echt tief berührt, muss ich sagen. Da habe ich auch nochmal neu über mich und mein Leben an der Stelle nachgedacht. Weil ich glaube, wenn man sich die Frage gut beantworten kann und da gute Gedanken zu findet, erst dann kann man Tennis oder eben Radfahren so in vollen Zügen genießen, weil ich einfach frei sein kann und weiß, ey, das ist einfach gerade so Freizeitpark. So, ich kann hier voll Spaß haben, weil ich weiß, selbst wenn das vorbei ist und selbst wenn es heute nicht so gut läuft auf dem Rennen, so, das ist nicht das Ende der Welt. So, das, meine Identität ist nicht unmittelbar damit verknüpft.
Ich finde es total spannend, weil wir jetzt schon beim Zitate droppen sind. Und quasi nochmal zurück zum Anfang vom Podcast, weil da hast du gesagt, du machst es gar nicht unbedingt wegen der Platzierung, sondern du machst es, um dich zu verbessern. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, im Hotel Matze war es oder so habe ich einen Podcast mit Luke Mockridge gehört. Man kann denken von dem, was man will, anyway. Aber er hat einen ganz interessanten Satz gesagt und zwar hat er gesagt, er hat immer versucht, weiter nach oben zu kommen und hat immer irgendwie so da ganz oben am Gipfel so eine Tür gesehen. Und dann war der da oben und hat angeklopft, hat die Tür aufgemacht und da war nichts. So, und das ist halt, ja, das kannst du ja 1:1 vergleichen mit, ja okay, dann gewinnst du die Rennen, aber was dann, also du bist quasi auf Platz 1, aber was dann? Und das ist ja, am Ende willst du natürlich, fändest du wahrscheinlich auch nicht so richtig scheiße zu gewinnen, aber das ist nicht das, warum du es machst, oder? Sondern du machst es, um, wie du gerade ja gesagt hast, einfach um das Beste von dir zu geben. Und ob das Beste jetzt Platz 1 ist oder Platz 5, ist jetzt am Ende, ja, egal, oder? Mehr oder weniger egal.
Genau, also das ist ja immer so diese Frage, auf welcher Ebene betrachte ich das Ganze jetzt. Aber wie du schon sagst, am Ende vom Tag, ich meine, die vermeintlich erfolgreichsten Leute auf dieser Welt sind oft die unglücklichsten. und selbst wenn du jetzt in Länder gehst, wo die Leute eigentlich so für unsere Begriffe in völliger Armut und Perspektivenlosigkeit leben, weltlich gesehen, sag ich mal, irgendwo jetzt so dieses klassische Bild, keine Ahnung, dritte Weltland, irgendwo leben die Leute da gefühlt auf Müllhalden und so, warum gibt es da trotzdem Leute, die super glücklich sind und Freude empfinden und dieses Grinsen haben? Und ja, ich weiß nicht, jedes Bild ist jetzt da dann quasi die ganze Wahrheit, aber ich weiß tatsächlich aus erster Hand, weil ich da kann ich gerne mal Werbung machen. Compassion ist ein Hilfswerk, was in gerade so Ländern Schulen aufbaut und da kann man quasi so Kinderpatenschaften abschließen. Wir haben da so ein paar Patenkinder, da zahlst du jeden Monat irgendwie 30 Euro und dafür bekommen die eben die Perspektive Bildung, ernähren oft ihre ganze Familie mit und dadurch haben wir echt viel guten Zugang zu Informationen aus so Ländern. Und die Frage ist, warum gibt es da trotzdem Glück, Freude und Hoffnung? Das zeigt ja irgendwie, dass das nicht daran gekoppelt sein kann, dass du super erfolgreich bist im Leben und alles vermeintlich kaufen kannst und machen kannst, was du halt willst. So, ne?
Ja, ich meine,
und das ist dann so eine Riesenfrage, wo ich mir manchmal den Kopf drüber zerbreche und dann merke, okay, ja, es kann nicht sein, dass man nur dann glücklich sein kann, wenn man super erfolgreich ist.
Das Spannende ist ja auch, guck mal, wir gehen hier irgendwie essen und dann wird auf den Cent die Rechnung geteilt. Und ich war ja sehr, sehr viel in irgendwelchen Ländern, wo die Leute halt einfach nicht so viel Geld haben. Sei es jetzt, ja, sei es Kamtschatka oder sei es aber auch Grönland oder keine Ahnung, ja. Und da wird nicht danach gefragt, ob du jetzt, ob du das jetzt bezahlst oder nicht. Du wirst halt einfach eingeladen. Ja, wir waren halt irgendwie in Zentralanatolien und sind halt sofort irgendwie zum Geburtstag von einem eingeladen worden und die haben fett aufgekocht. Die hatten nicht viel, aber und das finde ich halt so spannend, ja, und das deckt sich ja irgendwo mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich meine, die sind einfach dadurch dann glücklich, dich einzuladen oder halt einfach Zeit und Erinnerungen gemeinsam zu schaffen und nicht, dass man jetzt hier noch 5 Euro mehr hat und deshalb als erfolgreicher gilt.
Ja. Und auch das wiederum erlebe ich und merke ich ja dann im Sport, wo man sieht, okay, es kommt am Ende vom Tag eben auf dieses Zwischenmenschliche, auf die Sozialkompetenzen auch von Menschen drauf an. So, was ist mir wirklich wichtig? Ist es mir wichtig, eine gastfreundliche Person zu sein? Ist es mir wichtig, das Gegenüber zu sehen, den Menschen irgendwie zu sehen, wenn ich merke, okay, dem geht's nicht gut, so vermeide ich jetzt die Frage, wie geht's dir wirklich? Oder sage ich, ey, ist alles okay mit dir? Und man merkt so, wenn man an den Stellen tiefer gräbt und versucht, geile Beziehungen zu Menschen zu leben und zu schenken, so dieses, ja, einfach, auch wenn man wenig hat, erst recht dann, glaube ich, merkt man so, wie glücklich Schenken auch machen kann, wenn man so den letzten Cent umdreht und trotzdem teilt. Und dann merke ich ja am Ende vom Tag auch, wenn ich von so einem Rennwochenende nach Hause komme, ich erinnere mich nach ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr an die Platzierung, die ich hatte. Natürlich ist, wenn jemand jetzt gewinnt, auch am vergangenen Wochenende, super geil, erster Sieg für Charlie Murray, der auch wirklich ein guter Freund von mir ist. Und wir hatten aber auch lustigerweise in der Woche vorher, nach Finale, wo er auch Zweiter war, was bis dato sein bestes Ergebnis war, ein langes Gespräch, haben da bei uns in der Wohnung gesessen zusammen und haben uns irgendwie unterhalten, so was wirklich zählt von den Rennwochenenden. Und da haben wir auch so gesagt, ey, am Ende vom Tag, natürlich ist das super geil und wir können uns alle höchst glücklich schätzen, dass wir sowas machen dürfen. Aber wenn wir alle mal in 10, 20 Jahren fast forward zu Hause auf unserem Sofa sitzen, was ist dann die Erinnerung, die kleben geblieben ist? Und dann sind es eben diese Momente, wie du sagst, da ist Gastfreundschaft gelebt worden, da hat jemand, keine Ahnung, den Zerbruch von jemand anderem gesehen und hat sich dem angenommen, hat den einfach mal in den Arm genommen und plötzlich, keine Ahnung, ist ein Herz aufgegangen und die Leute durften endlich mal sagen, was ihnen auf der Seele brennt oder so. Und so diese ganzen Sachen, ja, das ist doch so viel größer, als einfach nur für eine Platzierung zu kämpfen. Und natürlich ist diese Platzierung und dieses Racen auf einem gewissen Level halt dann auch ultimativ mein Job, dem ich auch gerecht werden möchte und wo ich eben mein Bestes gebe. Aber man merkt, wenn das nur noch mein Fokus ist, jetzt, keine Ahnung, Position irgendwas zu erreichen, dann werde ich am Ende vom Tag, glaube ich, als ein ziemlich geknickter Mensch nach Hause gehen und überwiegend unzufrieden sein.
Für mich war das ja tatsächlich einer der Gründe, warum ich mit dem Racen aufgehört habe. Also gab mehrere, aber das war einer, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich fliege hier um die Welt, aber ich lerne niemanden kennen. ich lerne die Leute da nicht kennen. Weil du, weißt du, wir sind irgendwie nach Chile geflogen, nach Navados de Chillán, super cool, ja, fährst halt dann irgendwie vom Flughafen in so ein Skidorf. Super schön da, aber du stehst halt mit den gleichen Pfeifen da am Start, wie du halt vorher an der italienischen Riviera warst. Du hast halt nicht einmal mit irgendeinem Local gesprochen, weil da gab's halt gar keine Leute. Mhm. Und das fand ich irgendwie so traurig, dass man halt irgendwie zum einen diesen Impact hat, dass man halt ja doch unterwegs ist und du aber am Ende gar nicht wirklich was erlebst oder die Leute vor Ort halt auch gar nicht kennenlernst. Weil jetzt aktuell ist ja auch immer so, ja, man muss Reisen vermeiden und dies und das. Das glaube ich gar nicht so, sondern jede Reise, die du halt vernünftig lebst, hat ja auch wieder einen Impact auf andere Leute. So, also auch wenn du
was man draus macht, ist entscheidend sicher, genau, am Ende.
Richtig. Und das war mir halt da irgendwie ein bisschen zu wenig. Weil man halt eben, wie du sagst, ne, umso mehr man halt erlebt, umso vergänglicher sind eigentlich so diese Rennmomente oder dieses, ja, hier war irgendwie die Strecke gut oder hier bin ich so gefahren, sondern diese tollen Erlebnisse, dass du halt, die haben halt immer mit irgendwelchen Menschen zu tun, glaube ich.
Und, absolut. Und, also es wäre sowieso pointless zu racen, wenn es keinen anderen gäbe.
Ja, genau, ja. Aber ich meine halt auch mit Leuten, die man halt da kennenlernt. Ne? Also es ist ja auch, also ich glaube, ich finde das, also Formel 1, Alter, das sind 22 Leute, die sehen sich jedes Wochenende 24 Mal. Das ist ja einfach ein abgeschlossener Zirkus. Dann sind die halt mal da, aber da kommt ja niemand in diese Bubble rein. Ist doch unfassbar langweilig, ja. Oder?
Also. Ja, ist die Frage. Ich glaube, auch da kann man irgendwie, wenn ich es jetzt mal auf meine Welt beschränke, ich kann es bei der Form 1 jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube, natürlich hat man auf der einen Seite diesen sportlichen und competitive Reiz und Mindset halt, der einen zu dieser Höchstleistung treibt. Das ist erstmal das eine Thema. Aber wo wir uns gerade drüber unterhalten, dass muss ja jetzt nicht zwingend, merke ich zumindest bei mir persönlich, nur mit Locals stattfinden oder nur mit, oder dass es nur dann stattfinden könnte, wenn ich immer wieder andere Menschen treffe, sondern vielleicht ist es ja genau auch mal spannend, so, warum treffe ich denn dieselbe Person immer wieder? Vielleicht sollte ich dir mal eine ernsthafte Frage stellen und nicht nur, hey man, how are you? So, all good, weißt du?
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass man mit allen Menschen der Welt best friends sein kann, aber ich glaube schon, wenn man sich selber drauf einlässt und sich selber mal so ein bisschen oder über seinen eigenen Schatten springt hier und da, merkt man doch, keine Ahnung, man müsste nicht mal von zu Hause weg, um spannende Sachen zu erleben. Und da merke ich schon, jetzt gerade bei uns im Sport, natürlich genieße ich das mit den Jungs irgendwo, mit denen ich da gerade race, auch Beziehungen zu leben. Und natürlich gibt es da welche, die sind, haben da jetzt keinen Bock drauf oder gehen da nicht drauf ein, aber du findest eben die Leute, wo du über tiefere Themen sprechen kannst oder vielleicht ist es auch Teamstaff von dir oder von anderen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich genieße auch die Orte im Sinne von, ja, Finale ist jetzt vielleicht ein ziemlicher Klassiker, aber auch in Polen war es super angenehm. Nach dem Rennen haben wir abends noch dann einfach da, wo dieser Trail Center quasi ist, da haben die halt noch eine Afterparty geschmissen. War jetzt gar kein wildes Ding, war einfach ein super angenehmes Zusammenkommen von allen Leuten, die da irgendwie mitgearbeitet haben. Es waren noch einige Fahrer da und die haben einfach so das Wochenende ausklingen lassen und man hat irgendwie mit mega vielen Leuten da gestanden und ganz viele Locals mit leuchtenden Augen gesehen, die einen gefragt haben, so, hey, wie fandst du Polen? Und keine Ahnung, ich habe hier die drei Kurven gegraben und ich habe das gemacht und ich habe mich um den Kuchen gestern Mittag gekümmert. Und du merkst so, wie viel Leidenschaft da dahinter steckt. Und wenn man da drauf eingeht und auch nach diesen Möglichkeiten und den Leuten sucht, dann kann man das, glaube ich, da schon auch durchaus erleben. Und das fand ich zum Beispiel richtig schön, jetzt nach dem Rennen irgendwie noch mit so Leuten zu sprechen, die, für die war das einfach ein Riesending. So, wenn ich das jetzt ganz nüchtern von außen, ja, okay, wir fahren halt jetzt ein Rennen in Polen, so, dann kann ich wieder nach Hause fahren und das war's. Oder ich suche so ein bisschen nach den Leuten und habe da halt an dem Abend dann gemerkt, so, krass, für die ist das so heftig, dass ein Weltcup bei denen zu Hause ist. So, die haben da jahrelang von geträumt. Und jetzt ist das endlich passiert. So, das war einfach der Moment, wo die so jahrelang für gearbeitet haben. Ich bin einfach da hingekommen und bin ein Rennen gefahren, ja. Aber wie krass das für die war, war mir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht bewusst. Und das wiederum war dann halt super schön für mich zu erleben, wo ich so gemerkt habe, krass, es war richtig geil, ein Teil davon zu sein.
Ja. Aber das ist ja genau das, was ich meine, ne? Also da kommst du ja wieder mit Leuten in Kontakt. Wahrscheinlich vor 2 Jahren hätten sie dich gefragt, ey, Radfahren in Polen. Und dann hättest du gesagt, ach, das geht da? Und jetzt fährst du Weltcup da. Und dann merkst du erstmal, ach krass, ey, hier gibt's so eine richtig motivierte Gruppe an Leuten, die so mega, mega Bock haben, dass wir hier hinkommen. Mhm. Die das halt voll feiern. Wo du natürlich, also das Rennen ist ein Teil von deinem Leben, was halt relativ schnell wieder mit anderen Sachen so überschrieben wird. Und es sind halt eben so diese kleinen Sachen, die rausstechen. Aber für die Leute dort ist es natürlich ein viel, viel größerer Teil, weil die halt einfach viel, viel länger darauf hingearbeitet haben, genau auf diesen Moment. Wäre jetzt, glaube ich, das Gleiche, wenn du im Westerwald einen Weltcup machen würdest, wären ja deine Gedanken daran auch viel länger präsent, wie wenn du jetzt irgendwie ein Rennen fährst. So, ist ja
absolut
klar.
Absolut.
Ja. Und mit so Leuten dann halt aber in Kontakt zu kommen, finde ich halt einfach super spannend. Und aber jetzt wieder quasi Bogen gespannt zur Formel 1, ich glaube, das hat man da halt weniger. Weil da gibt es wenig Leute, die Kurven graben. Aber
ja, hat halt sicherlich ein Ausmaß erreicht, was in keinster Weise mit unserem Sport zu vergleichen ist. Mhm. Und deshalb liebe ich unseren Sport so, weil wir schon noch ein kleiner, beschaulicher Zirkus sind, der irgendwie mit dem Fahrrad durch den Wald fährt und das halt irgendwie alles super geil findet. Und das ist schon relativ professionell alles, aber es ist halt eben noch nicht dieser Riesensport. Und ich frage mich manchmal, natürlich denkt man so, okay, wenn ich in der Liga Fußball spielen würde, wo ich jetzt Fahrrad fahre, dann würde ich mal schön 5 Jahre arbeiten und dann könnte ich mich zur Ruhe setzen. Auch da wieder mit der Frage in Klammern, macht mich das dann wirklich glücklich? Weiß ich nicht. Wäre vielleicht finanziell einfacher, aber ob das dann der Schlüssel ist, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber jetzt auf das Thema, wo wir gerade drüber sprechen, bezogen, denke ich mir halt, ich glaube, unser Sport ist so geil und macht so viel Bock, weil es halt noch so ein bisschen heile Welt ist, sag ich mal. Mhm.
Ja, definitiv. Also das ist, ich sage auch oft so, es wäre schön, wenn die Bike-Industrie mal ein bisschen professioneller wäre. Und dann fällt mir aber auch, dass ich dann wahrscheinlich keinen Job mehr hätte. von daher ist das schon, glaube ich, alles ganz gut, so wie es ist. Und ich liebe es einfach so unfassbar, da drin unterwegs zu sein. Und gibt wenig, was mir so viel Freude macht wie das.
Ja. Sehr schön.
Ich habe ungefähr 100.000 Fragen auf meinem Zettel stehen. Wir haben, glaube ich, eine davon beantwortet, aber wir sind schon wieder richtig abgeschweift. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, das zu tun. Ich würde sagen, die Fragen vertage ich aufs nächste Mal.
Ich fand auch, du hast ein wunderbares Schlusswort gefunden mit deinem Kommentar.
hey, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und wir sprechen in ein paar Wochen wieder.
Genau, dann machen wir mit der zweiten Frage weiter.
So machen wir es. Tschüss, ciao, ciao.
Ciao, Tobi.